aus griechischen Bergen. Es hat seine Bedeutung, dass der letzte Verkünder ewiger Erkenntnis, einer der Lichtboten, die so selten geboren werden, Augenmensch und bildender Künstler gewesen ist. Vielleicht wollte der Geist durch das Wirken einer dazu geeigneten menschlichen Entelechie den Abgrund schließen, der im gegenwärtigen Abendland zwischen innen und außen klafft, und ließ sie, das inwendig Gesehene, welches sonst einen Erlebenden der Körperwelt zu sehr entrücken und entfremden könnte, mit Farbe und Form dem Auge, diesem Inbegriff der Sinne, fasslich machen. Daher wird hier der Teil aus des Meisters Arbeiten, welcher sich mit unserer Umwelt befasst, sorgsam erläutert. Bildet er doch die Voraussetzung zu den geistlichen Bildern, die ja alles andere sind als Ausdruck einer Marotte und Sonderrichtung. Wenn man die Erdlandschaften mit nachschaffendem Auge als Gestaltungen begriffen hat, dann ist man auch zum Erfassen der Geistlandschaften gerüstet, denn diese werden sich nur solchen Betrachtern erschließen können, welche die ästhetischen und künstlerisch durchaus unproblematischen Gebilde auf künstlerische Weise ansehen. Das künstlerische Begreifen führt vor allem dazu, dass die geistige Heilkraft, die jedem guten Kunstwerk innewohnt, zur Auswirkung kommen kann. Darf doch getrost gesagt werden, dass besser wird, wer ein Kunstwerk richtig und in seelischer Sammlung ansieht. Mit der formalen und inhaltlichen Analyse ist noch wenig getan, obwohl sie Wegweiserdienste leisten kann. Es wurde schon mehrmals auf das Gebiet in dieser Kunst hingewiesen. Wie jede gute Kunst sind die Bilder selbstverständlich nach einer einheitlichen Bauidee komponiert und geformt. Aber es ist bereits auch der Gegenstand, der Inhalt, der Vorwurf zu den Gestaltungen gebaut. Das gewählte Naturmotiv ist gleichsam durch die Gemütskräfte des Künstlers verwandelt, noch bevor die Gesetze der Bildgestaltung zur Anwendung gelangen. Es liegt hier recht eigentlich das Geheimnis der Wandlung, der Transsubstantiation offen am Tage. Der Leib der Natur ist durch diese Kunst in Tempelwertung begriffen. Im Laufe der Untersuchung wird sich noch zeigen, wie Gebirge zu Heiligtümern werden können, einfach dank der menschlichen Gestaltung im Kunstwerk. Monsalvat. Berg und Burg sind ja sprachlich benachbart. Eine ganze Reihe der geistlichen Bilder erzählt von der Tempelwertung. Aber im Grunde vollzieht sich die Tempelwertung, die zugleich eine Entwertung ist, bereits in den griechischen Berglandschaften, von denen wir jetzt einige Hauptstücke betrachten müssen. Das Geheimnis der Landschaftsmalerei ist, dass ein zur Darstellung gebrachtes Stück Natur zu einem geeinten Ganzen wird. Sonst bleibt ein Blick in die Ferne oder in die Nähe stets mit dem Vorher oder Nachher verknüpft und einer Sehnsucht nach Gewesenem oder Künftigem zugemischt. Der durch den Blick von ungefähr eingefangene Ausschnitt ist ein äußeres und unfertiges, das seine Vollendung immer wieder in anderen, sich den Augen des Wanderers darbietenden Ausschnitten zu finden wähnt. Erst wenn der Schauende beschaulich in sein Inneres versunken ist und wenn sein inwendiger und äußerer Sinn ineinander verschmelzen, naht die Erfüllung. Die Chinesen haben solche Beschaulichkeit oft und gern auf ihren Bildrollen dargestellt, indem dort ein Weiser in seliger Ruhe ein Stück Natur, einen Wasserfall oder ein umnebeltes Gebirge betrachtet. Die Aufgabe des Künstlers besteht darin, die Frucht der Beschaulichkeit in Reinheit und Frische darzubieten und ein vollendetes Gleichnis der ihm gewordenen Meditationsfülle zu gestalten. Große Kunst ergreift, weil sie das Tiefste aus unserem eigenen Seelengrunde hervorzuholen versteht. Landschaftskunst scheint uns dann naturnah und ähnlich, wenn sie unsere heiligsten Stunden vor der Natur wiederherzustellen oder gar noch zu steigern vermag. Darum lebt die Kunst auf einer anderen Ebene als die Natur. Natur ist Dinglichkeit, Kunst aber sagt Wirklichkeit aus. Auf dem Bilde Wintertag in Attika wurde attischer Boden als Gleichniswert, als Wirkung, als Sache gewissermaßen in die Ursache zurückgehoben. Wurde eine irdische Landschaft in einen geistigen Plan zurückverwandelt, ohne dass dem Stoff Gewalt angetan worden wäre. Er bleibt durchaus weiter bestehen, aber auf sein Wesentliches hingesteigert, so dass alle Schwingungen der Einzelmotive ihre Spannkraft voll entwickeln können. Das ist Wirkung dessen, was man Komposition nennt. So entsteht Raum. So entsteht eine Leere, die zugleich Fülle ist. Was nicht ist, was im Leeren zwischen den Geländeformen und Kahlheiten der Felsmassen und Erdwüste schwingt, verschmilzt mit dem harten Sein dieser Gebilde zu einem höheren Sinn, in welchem das Bipolare in Einheit aufgegangen ist. Technisch genommen kommt das durch die flächige Behandlung zustande. Mit großen breiten Pinseln wurden kräftige und reine Töne, die alles Bauende und Geometrisierende begünstigen, nebeneinander hingesetzt. Man könnte sagen, dass diese Landschaften aus behauenen Steinen aufgetürmt sind und aus Bergwillkür ein nach ewigen Gesetzen gefügter Dom erschaffen wurde. Das Chaos klärt sich zum Kosmos. Der Betrachtung enthüllt sich das schlichte Bild als Wortwertung und Symbolgefüge unserer Weltwanderung. Im schmalen Vordergrund des Bodens gibt es nichts als blinde Körperlichkeit. Dann setzt im mannigfaltigen Mittelgrunde, der die Hauptfläche des Ganzen behauptet, eine vielfach gewählte Welt seelischer Bereitschaften und Sehnsüchte ein, gegen rechts und links hin polar zerschieden. Anmerkung: Es muss befremden, wenn hier von seelischen Bereitschaften gesprochen wird. Aber es hilft nichts. Zunehmende Bewusstheit
zeigt uns,
dass Raum und Zeit mit allem Inhalt nicht außerhalb, sondern innerhalb unserer vom Geiste durchlichteten Seele als dessen Projektion existieren. Dies zu erörtern würde zu weit führen, aber es geht aus allen erleuchteten Lehren hervor, besonders auch aus der vom Bo-Win-Ra gegebenen Seelenlehre. Anmerkung Ende. Aus diesem Formgewoge arbeiten sich felsige Kräfte wie Urerreger der Gestaltungswelt heraus. Ganz abseits liegt auch ein wenig Traumgebiet aus Zypressen mit Heimgebüsch und lädt zu wohliger Ruhe ein. Hinten weitet sich wie ferner Geist der Himmel von Nachtwolken schwangerer Wetter und Tagwolken durchwirkt. Mitten durchs Bild müht sich ein Pfad von vorn und unten nach hinten und oben, vom Körper zum Geist. Er fügt sich geschmeidig der Übermacht der Geschiebe, bleibt doch in sich unbeirrbar und verbildlicht die ewige Bahn, Tau, die ins Lichte und selige Übersein führt. Dieser Weg ist das Wesen des sehr wirksamen Bildes. In ihm sind die Gegensätze der Klippengebirge zu beiden Seiten ausgeglichen, auch die Gegensätze der Ungewitter in den Höhen, welche ausgetobt haben und sich verziehen. Das aus der Anschauung dieser zunächst düster und kalt anmutenden Komposition sich ergebende Gefühl gleicht der Empfindung, die uns in einem weiten und dunklen Dom überkommt, worin noch der Schall von mächtigen Chören nachbebt. Das erschütternde Dies Irae, Dies Illa, der furchtbare Choral vom Zorn der Gottheit, ist schon verklungen, macht einen aber noch im Nachgefühl beben. Es löst sich also soeben der Krampf. Aber noch hallt es grollend in den verhaltenen Grau- und braungrünen Farben nach. Linien und Konturen von fast abweisender Gebärde greifen herein und ordnen die Teile durch ernste und scharfe Zeichnung. Man könnte sich den unsteten Orest auf diesem Wege dahin irrend vorstellen, von den Eumeniden gejagt. Aber der Pfad führt aufwärts zur Erlösung durch die in dem Muttermörder erwachenden apollinischen Lichtkräfte. Selten ist tragische Kahlheit der Bergöde so eindringlich und unerbittlich geschildert worden wie auf dem Bilde in Pentelikon. Diese großen, völlig nackten Steinformen bieten dem betrachtenden Geist, der aus der Kollektivhypnose zu erwachen strebt, das Beispiel einheitlicher und straffer Gestaltung. Es ist gleichsam klassische Erdarchitektur. Ein Saumtierpfad kämpft sich durch die erstarrten Steinbogen des Vordergrundes. In der dreigeeinten Bergkontur der Ferne aber wirken stille und edle Macht segnender Kräfte. Dort herrscht beinahe Symmetrie wie an einem Kathedralenbau. Der Mittelgipfel bildet die überragende Kuppel, an die sich die beiden flankierenden Bergkuppen als dienende Seitenkalotten hinschmiegen. Wieder nun also wurde Landschaft zum Dom. Die Linien und Rhythmen schreiten bald ungestümer, bald feierlicher, aber stets deutlich und ungeziert einher, wie große Musik von Händel. Beethoven hat von diesem majestätischen Meister der Musik einmal gesagt, Händel ist der unerreichte Meister aller Meister. Geht hin und lernt mit wenigen Mitteln so große Wirkungen hervorbringen. Die an dieser Stelle herangezogenen Worte sollen als Grundzeugen dafür dienen, was die Kunst, von der wir sprechen, mit dem Komponisten des Messias gemeinsam hat. Sie bringt mit wenig Mitteln große Wirkungen hervor. Daraus folgt dann alles, zumal der ständig gewahrte Heiligtumscharakter, das immer Erhabene solcher Gestaltung, auch wenn sie ihre Stoffe aus dem an sich Profanen wählt. Der edle Sinn Beethovens verbietet, das Wort große Wirkungen misszuverstehen. Wir wissen sofort, was er damit meint. Diese großen Wirkungen kennzeichnen auch die Landschaftskunst von Bovinra als im Dienste des Höchsten stehend und machen sie demgemäß als Tempelschmuck sehr wohl denkbar, auch wenn nicht unmittelbar heilig-mythische Ereignisse geschildert sind, noch liturgische Vorgänge paraphrasiert werden. Es wird durch sie ohne jeden Zweifel inwendige Antike manifest. Man spürt in ihr den Geist von Eleusis und Delphi. Die Namen in Griechenland verpflichten. Unbereite Seelen sollten sich gar nicht an diesen Städten und diesen Inhalten versuchen. Eines der großartigsten Landschaftsbilder ist des Meisters Olymp und vielleicht das erste getreue Porträt des Götterbergs, den ja fast immer Wolken einhüllen und, wenigstens früher, Unwegsamkeit und Räuber fast unzugänglich gemacht haben. Bohuenra ist seinerzeit der ungewöhnliche Eindruck von dem wolkenlos hervortretenden, tief verschneiten Bergzug nur eine knappe Viertelstunde lang gewährt worden, die mit Not ausreichte, um in der Gegend von Larissa eine Ölskizze des Götterbergs zu machen. Betrachtet man nun die aus dieser Unterlage entwickelte Arbeit, dann fühlt man sich alsbald ehrfürchtig in der geistigen Gegenwart des Vaters der Olympier, im Bannkreis des wolkensammelnden Zeus. Vier immer mächtiger werdende Stufen formen das homerisch einfache Gemälde. Unten die zart vom Winde gekräuselte Steppe Thessaliens, befruchtet vom hier nicht sichtbaren Peneios. Darüber das dunkle Vorgebirge, dessen Fuß Eichenwälder bebuschen. Dann der große Atem des breit hingelagerten Gebirgsstocks, schneeig und lichtstrahlend in dieser jäh sich erhebenden Pracht wohl selbst den Alpen gewachsen. Schließlich das selige Himmelsgewölbe, nur da und dort durch vorsichtige Wolkengewebe verschleiert. Das keusche Leuchten des entrückten Bergzugs bildet den Cantus Firmus dieser Komposition. Die vielen Gipfel stehen in harmonischem Chor zusammen, der zu mächtigem Gloria anschwillt und sachte wieder abklingt. Die Wellenkurven der schneeigen Gebirgskämme einen sich zu flach gespannten Bogen über die ganze Bildweite hin. Man erinnere sich an den Bogen des Odysseus, der nur einem gehorcht, nur seines Meisters Kraft sich biegt. Darum ist es auch, als ob nun dieser schimmernde olympische Bogen dem Pfeil der zuversichtlichen Seele zum Himmel aller Himmel, ins Licht aller Lichter emporschnelle. In solchen Bildern wird uns auf eine neue Art wiedergewonnen, was wir seit dem Absterben der religiösen Gestaltungskraft, die in den Untiefen der neueren kirchlichen und gemeindlichen, von allen guten Geistern verlassenen Pseudokunst schließlich verschlemmen musste, schmerzlich vermissen. Schon die Chinesen haben bewiesen, dass man heilige Kunst ohne heilige Malerei sehr wohl schaffen kann. Dies dank ihrer geradezu als hieratisch anzusprechenden Landschaftskunst, die stets aus den Tiefen der Meditation geholt ist. In unseren Zeiten und Breiten wurde diese Möglichkeit gewiss auch mitunter erahnt, durch die von uns betrachtete Landschaftskunst aber erfüllt als große Natur, gesehen und gestaltet durch eine große Natur. Es hieße diese Kunst völlig missverstehen, wenn man sie als Zeugenschaft für Pantheismus auslegen wollte. Denn sie vergöttert nicht die Natur durch ihre Gestaltung, sondern gibt sie der Gottheit zurück, aus deren Imagination sie gezeugt ist. Damit hat die entschiedene und ständig wachsende Neigung der Kunst und der Kunstliebhaber seit den Tagen der Renaissance zum geistigen Erlebnis der Landschaft ihren Sinn gefunden, von dem aus bewusster als bislang weitergebaut werden könnte. Es ist ein wundervolles menschliches Band, welches derart unseren Künstler mit den ersten Gipfelwanderern Europas zurückverbindet. Mit dem Dichter Petrarca und mit Pius dem Zweiten, dem großen Piccolomini, besonders aber mit einem Einzelgänger an der Schwelle unserer Zeit, dem edlen Geist des Malers Giovanni Segantini.